Wir wollen weitermachen in unserer Reihe durch die Apostelgeschichte. Und durch Gottes Vorsehung haben wir tatsächlich heute einen Text, wo es um die Taufe geht. Das ist ganz gut als Vorbereitung. Wir wollen miteinander Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis einschließlich 40 betrachten. Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Und ich bitte euch, zur Lesung des Predigttextes aufzustehen. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Hier heißt es in Gottes Wort: Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu, schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kam sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Asdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Lass uns beten. O heiliger, himmlischer Vater, du bist der lebendige Gott, der derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du bist noch heute mächtig zu retten. Deine Kraft, sie bleibt bestehen. Und du wirkst heute auf diese Weise, wie wir das gelesen haben, zur Rettung von Menschen. Das wollen wir heute feiern. Wir wollen heute Taufe feiern. Aber Herr, hilf doch, dass wenn wir jetzt dein Wort betrachten, dass wir nicht unberührt bleiben, sondern dass du in deiner großen Macht zu uns sprichst durch dein Wort, dass wir verändert werden, dass wir uns mehr an dir erfreuen. Und so bitten wir dich nun, dass du uns das Bewusstsein schenkst von deiner heiligen Gegenwart und dass wir voller Ehrfurcht auf dein Wort hören und nicht die gleichen bleiben. Das schenke uns um deiner großen Liebe willen und in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Nehmt gerne Platz. heute bezeugen wir ein weiteres Mal, dass Gott mächtig ist zu retten. Dass er derselbe ist, dass er Kraft hat, Menschen aus der Verlorenheit, aus der Sünde, aus der ewigen Verdammnis herauszuretten in das Reich seines geliebten Sohnes. Diese Kraft, die bezeugen wir heute ein weiteres Mal, wenn wir hinabgehen in die Lahn und Juliane taufen. Das, was Gott vor 2000 Jahren getan hat, das tut er heute erneut vor unseren Augen. Wir bezeugen Gottes Retterkraft. Und so sehen wir das in unserem Text heute. Wir lesen von einem Mann, der errettet wird, der zu einem Christen gemacht wird, der getauft wird. Ein Äthiopier, Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin, der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Er war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Es war ein hoher Würdenträger, sozusagen der Finanzminister von Äthiopien. Der kam, weil er irgendwie von dem Gott der Juden gehört hat. Er suchte Gott. Er wollte Gott anbeten. Und auf seiner Rückreise geschieht das, wonach er sich gesehnt hat. Er findet die Rettung. Oder vielmehr, der Retter findet ihn. Wie kommt es dazu, dass dieser Mann zum Glauben kommt und dass er getauft wird? Wie kommt es dazu, dass Juliane zum Glauben gekommen ist, getauft wird? Wie ist es in deinem Leben dazu gekommen? Was muss geschehen im Leben eines Menschen, dass er zum Glauben an Jesus Christus kommt, gerettet wird, getauft wird? Was passiert da? Das wollen wir uns heute Morgen anschauen, aus diesem Text. Welche Schritte geht Gott mit einem Menschen? Das Erste, was wir sehen in diesem Text ist, Gott ist es, der die Initiative ergreift und verlorene Menschen rettet. Die Rettung ist allein das Werk des Herrn. Seht ihr das im Text, dass alles von Gott ausgeht? Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden, auf den Weg von Jerusalem nach Gaza. Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Wer sich taufen lässt, bekennt nicht bloß, dass er Gott gefunden hat, sondern dass Gott ihn gefunden hat. Gott sendet einen Engel. Gott schickt Philippus. Gott spricht durch seinen Geist. Gott sagt, welcher Wagen. Gott arrangiert hier alles haargenau, bis ins Detail. Er hat alles durchplant, er hat alles vorbereitet. Auch im Vorfeld. Was meint ihr, was alles dazu gekommen, also was alles sich ja fügen musste, damit es zu diesem Augenblick kommt? Wir haben bei Juliane gehört, dass der Herr länger an ihrem Herzen gearbeitet hat, vieles vorbereitet hat, bis zu diesem Punkt, dass sie Gottes Wort, das Evangelium gehört hat. Und auch bei diesem Mann, denn was muss denn bei ihm passiert sein, dass er aber tausende Kilometer fährt von Äthiopien nach Jerusalem? Manche sagen, man braucht 5 Monate dafür, allein nach Jerusalem zu fahren mit dieser Kutsche. Irgendwas muss das schon passiert sein in seinem Herzen. Gott muss ihn suchend gemacht haben, denn wir wissen im Römerbrief, da ist keiner, der Gott sucht. Gott muss etwas bewirkt haben mit diesem Mann. So, dass er diesen weiten Weg auf sich nimmt, sucht und sucht und er gibt viel Geld aus für diese riesige Schriftrolle, die sehr teuer war, um zu lesen. Und das ist so kompliziert, aber er liest immer weiter, weil er ist suchend. Er will wissen, wie man errettet wird. Seht ihr, wie Gott das alles vorbereitet? Und dann stellt euch das vor, irgendwo in der Wüste liest dieser Mann, und man hat damals immer laut gelesen, ja, liest dieser Mann laut aus dieser Schriftrolle vor. Und dann kommt er an die Stelle, wo es um das Sühneopfer Jesu Christi geht. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist der richtige Mann vor Ort und fragt ihn, verstehst du auch, was du da liest? Siehst du Gottes Hand, Gottes Vorsehung in dieser Errettung dieses Mannes? Eine bessere Vorlage hätte Philippus ja gar nicht finden können. Und Philippus, von Gott gesandt, macht seinen Mund auf. predigt ihnen das Evangelium und dann in Gottes Vorsehung kommen sie auch noch sozusagen zu einem Taufbecken. Es ist alles vorbereitet. Und danach, als der Auftrag erfüllt ist, entrückt Gott den Philippus einfach und stellt ihn an einer anderen Stelle. Hier sehen wir, es ist Gott, der entscheidet. Es ist Gott, der diese Dinge führt. Ich habe das schon mal gesagt, als ich die Apostelgeschichte anfing auszulegen hier im Gottesdienst. Das müssen wir unbedingt verstehen. Die Apostelgeschichte heißt zwar Apostelgeschichte. Sie berichtet uns zumeist davon, was die Apostel gemacht haben. In Wirklichkeit ist es Gottes Geschichte. Die Weltmission ist Gottes Mission. Wir sagen zwar oft, wir evangelisieren, wir missionieren, aber weißt du was? In Wirklichkeit ist Gott der eine große Missionar, der eine große Evangelist. Er ist es. Es ist seine Missionsbewegung. Es ist sein Auftrag. Seht ihr diese unsichtbare Hand Gottes in dieser Geschichte? Er ist am Wirken. Wie wir später lesen in Apostelgeschichte 11, wo einige Männer evangelisieren, da heißt es dort, und des Herrn Hand war mit ihm, so dass eine große Zahl, die gläubig wurde, sich bekehrte zum Herrn. Es ist die Hand des Herrn, die zum Herrn führt. Ein Mann aus Äthiopien, durch Gottes Hand. Gott hat alles geplant und arrangiert. Er lenkt und leitet alles so, dass seine Erwählten errettet werden. Sogar seine Engel müssen zu diesem Zweck dienen. Wir lesen im Hebräer Kapitel 1. Sind nicht die Engel dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Die Erwählten? Die Engel werden ausgesandt, um zu helfen, dass die zum Glauben kommen, die Gott bestimmt hat zum Glauben. Gott ist es, der seine Erwählten sammelt. Es ist seine Mission. So wie Jesus einst sagte in Johannes Kapitel 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, der redet hier von Menschen, alles, was mein Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Keine Diskussion, keine Frage, wird zu mir kommen. Wie es heißt in Jesaja Kapitel 43, wo Gott sagt ab Vers 6, ich werde zu dem Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter von den Enden der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja den ich gemacht habe. Alle, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, die werde ich rufen und die werden kommen und keiner kann sie zurückhalten. Die Mission, die Errettung von Menschen, all das ist allein Gottes Werk. Die Rettung ist des Herrn. Selbst dieser Mann in der Wüste, wo es öde ist, selbst da ist der Blick des Herrn. Und so wird die Wüste zu einem Ort des Heils. Wenn du ein Christ bist, dann weil Gott es so geführt hat. Es ist Gottes Fügung, es ist Gottes Plan. Ob du nun schon als kleines Kind das Evangelium hörtest und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, oder ob du erst später die gute Botschaft von Jesus Christus gehört hast, es ist Gott, der dies geplant hat. Und übrigens, Gott macht das nicht immer so, wie wir uns das vorstellen oder wie wir das geplant hätten. Also dieser Mann, der war sicherlich länger in Jerusalem als nur so ein Wochenendbesuch. Der ist nicht mehrere Monate dorthin gereist, um dann mal so reinzuschnuppern. Der war bestimmt länger dort. So, und jetzt kannst du dich fragen, wenn er doch so lange in Jerusalem war, warum hat Gott das eigentlich nicht gefügt, dass er die Apostel trifft in Jerusalem? Die hätten ihn doch gleich, hätten Jüngerschaftstraining machen können, hätte doch dort getauft werden können, hätte doch vielleicht dort bleiben können in Jerusalem. Warum macht Gott das, dass er erst auf seiner Rückreise diesen Philippus trifft? Nun, wir wissen es nicht. Aber was wir daraus lernen können, ist, es ist Gottes Sache. Es ist seine Mission. Er entscheidet es. Die Wege des Herrn sind nicht unsere Wege. Und er arrangiert und lenkt und leitet und führt und verordnet alles so, wie er es haben will. Und das ist auch gut so. Gott findet Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Juliane ist ja die 10. Person, die wir in diesem Jahr taufen. Und wenn ihr euch das vielleicht wieder in Erinnerung ruft, die verschiedenen Zeugnisse und das, was wir heute von Juliane gehört haben, dann werdet ihr sehen, diese Glaubenszeugnisse sind alle unterschiedlich. Sie glauben alle an das Gleiche, aber doch sind sie alle zu diesem Glauben auf unterschiedliche Weise gekommen. Bei den einen war es ein langer Prozess, bei dem anderen war es schlagartig. Der Herr tut es, wie es ihm gefällt. Und doch bei allem ist gleich, dass sie dachten, nun, ich dachte, ich hätte Gott gesucht. Und dann habe ich gemerkt, er hat mich gesucht. Und wenn du zurückblickst auf dein Zeugnis, wie du zum Herrn gefunden hast, siehst du Gottes Hand? Siehst du seine Vorsehung in all dem? Wie er es alles liebevoll geplant hat, auf das du Glauben findest, rettenden Glauben in seinen Sohn? Das ist das Erste, was wir lernen wollen. Die Rettung ist allein Gottes Sache. Und wenn ich jetzt auch gesagt habe, dass der Weg, wie Menschen zu Christus finden, ganz unterschiedlich ist, so will ich doch gleichzeitig sagen, dass Gott immer die gleichen Mittel benutzt. Gott hat nämlich nicht nur Menschen zur Errettung erwählt, er hat auch das Mittel erwählt, wie er diese Erwählten erretten will. So. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Gott gebraucht sein Wort, um die Verlorenen zu Jesus Christus zu führen. Es ist Gottes Wort, das diesen Mann, diesen Kämmerer, dazu gebracht hat, dass er glaubt. Denn es gibt keinen Glauben ohne das Wort. Petrus sagt es uns zum Beispiel in dem ersten Petrusbrief auf Kapitel 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, nämlich durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Siehst du auch, heute ist dieses Wort lebendig. Es ist kräftig, es ist wirksam. Und dann sagt Petrus, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Was ist das für ein Wort? Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das ist dieses lebendige Wort, die Botschaft von Jesus Christus. Und sie bewirkt, diese Botschaft bewirkt Errettung, also rettenden Glauben in uns. In Römer 10 schreibt der Apostel Paulus, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen? Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Und woher kommt die Verkündigung? Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wo kommt der Glaube her? Durch das Wort Christi. Welches Wort hört dieser Kämmerer? Er liest aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. So, und der Kämmerer liest das und fragt sich, von wem spricht jetzt dieser Prophet eigentlich? Von sich selbst oder ist damit jemand anderes gemeint? Philippus weiß, wer damit gemeint ist. Durch die Gnade Gottes hat er es erkannt. Es ist das fehlerlose Opferlamm Jesu Christi, das selbst ohne Fehl und Tadel war, ohne Sünde, der aber gekommen ist, um die Sünde der Welt zu tragen, um stellvertretend hingerichtet, geschlachtet zu werden für alle, die an ihn glauben, auf dass wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Opfer für Sünden, das ist Jesus Christus und niemand anderes sonst. Oder hast du schon mal von jemandem gehört, der für Sünden gestorben ist? Es gibt nur einen. Nur der Herr Jesus Christus. Und so verkündigt Philippus dem Kämmerer, den Kämmerer Christus, den Gekreuzigten. Und diese Botschaft allein ist es, die Kraft hat und die Menschen errettet. Und darum heißt es in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Gottes Kraft. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an, also mit dieser Schriftstelle, und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann nur durch das Evangelium. Gott gebraucht sein Wort. Und dabei ist die eine Frage entscheidend. Wer ist Jesus Christus? Denn wenn du nicht verstanden hast, wer Jesus Christus ist, kannst du auch niemals rettenden Glauben haben. Wer ist Jesus Christus, der Retter? Das ist das, was der Philippus ihn erklärt. Und das ist das, was Kraft hat. Das heißt, so unterschiedlich die Geschichten auch sein mögen, die wir hören, wie Menschen zum Glauben gefunden haben. Irgendwo muss das Wort drin vorkommen. Irgendwo muss das Wort des Kreuzes drin vorkommen. Irgendwo muss das Sühneopfer Jesu Christi vorkommen. Sonst bist du kein Christ und hast nicht den rettenden Glauben. Das Dritte, was man aber auch dazu sagen muss, ist, Gott gebraucht Christen, um Verlorene zum Glauben an Jesus Christus zu führen durch das Wort. Gott gebraucht das Mittel seines Wortes, aber er gebraucht auch das Mittel, nämlich die Christen, dieses Wort an die Verlorenen zu bringen. Und so unterschiedlich die Geschichten sind, auch irgendwo kommt ein Philippus in unserem Leben vor. Irgendeiner hat uns das Wort gebracht. Nun mag das bei manchen vielleicht wie bei mir ein Traktat gewesen sein oder ein Buch, aber es war doch immer so, dass Menschen daran beteiligt waren. Gott gebraucht Menschen. Menschen sollen Träger des Evangeliums sein. Und ich habe es schon mal gesagt, Gott hätte ja einfach zu dem Engel gleich sagen können, erklär ihm das mal. Aber das macht Gott nicht. Gott hat die, die selbst errettet wurden aus Gnaden, ihnen hat er den Auftrag gegeben, diese Gnadenbotschaft weiterzugeben. Die, die erlöst wurden durch das Blut, und das wurden die Engel nicht. Die Zeugen von der Errettung sollen das weitergeben. Das ist Gottes Plan. Und wir sehen hier, Gott gebraucht Menschen, die selbstgläubig sind, die selbst Christen sind und auch ja Christen, die bereitwillig dienen. Weil wisst ihr, Philippus war vorher schon aktiv. Er hat vorher schon evangelisiert. Es überrascht gar nicht, dass Gott dem Philippus sagt, dass er sich aufmachen soll. Philippus war nicht jemand, der hat sich zurückgelehnt, sondern der hat es auf dem Herzen, das Evangelium weiterzugeben. Darum gebrauchte Gott ihn. Als Gott sagt, mach dich auf, heißt es, stand er auf, lief los. Nur der Christ wird auch von Gott gebraucht zum Segen für andere, der sich tatsächlich auch dem Herrn hingibt und ein Segen sein will für andere. Das bedeutet nicht, dass Gott in seiner Souveränität auch Christen nicht benutzen könnte, die sich zurücklehnen. Aber wen benutzt denn der Herr am liebsten? Nun, die Bereitwilligen, die ihm dienen wollen, die sich ihm unterwerfen und sagen, ich bin hier nicht für mich selbst, ich möchte anderen Menschen das Evangelium bringen. So, wie macht er das? Er fragt ihn, verstehst du das? Der Kämmerer sagt, wie sollte ich, wenn mich nicht jemand irgendwie anleitet? Er bittet den Philippus aufzusteigen auf den Wagen. Philippus öffnet seinen Mund und fing an, ihm das zu erklären. Also wie macht Philippus das? Er spricht eine Person an, eine fremde Person. Er nimmt sich die Zeit, sich neben diese Person hinzusetzen, auf Augenhöhe. Er macht seinen Mund auf, er erklärt, und zwar anhand der Heiligen Schrift und nicht irgendwelche Geschichten, die er sich ausgedacht hat. Und so nutzt Gott Menschen, die die Schrift kennen, die die Schrift lieb haben, die Christus von Herzen glauben, ihm nachfolgen und bereitwillig sind für den Dienst. Nicht passiv sind, sondern suchende Seelen zum Herrn führen wollen. Und wir sehen hier, Gott gebraucht Menschen auf die Weise, dass er sie zu dem richtigen, im richtigen Moment, zum richtigen Ort, zu den richtigen Menschen führt. Und von dieser Vorsehung Gottes dass Gott uns so gebrauchen kann, uns Christen so gebrauchen kann. Davon könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, Theophor, aber mir wurde gesagt, ich soll kurz predigen heute. Deswegen, falls jemand Geschichten hören möchte, können wir gerne drüber sprechen. Aber das ist eine Realität, ihr Lieben. Gott ist lebendig, er ist gegenwärtig, er ist allwissend und er will dich als Christ so führen, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist und mit den richtigen Menschen redest. Glaubst du das? Das wird Gott tun. Das ist das, was wir hier sehen. Das vierte, was ich sagen möchte, ist, Gott schenkt demütigen Glauben und erweckt das Verlangen, getauft zu werden. Also die sind dort auf dem Weg unterwegs und der Kämmerer sieht Wasser und sagt, was hindert es, dass ich getauft werde? Er hat diesen Wunsch, er möchte getauft werden. Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Ganz kurz nur, manche Leute fragen, warum wir das nicht auch immer gleich sofort machen, dass wir Leute taufen, sobald sie zum Glauben kommen. Gut, wenn ein Engel mir erscheint und zu mir spricht und mich leitet zu einem bestimmten Wagen und so weiter, dann in der Wüste und dann liest jemand laut vor. Wenn das alles passiert, dann werden wir das bestimmt auch machen. Aber solange das nicht der Fall ist, dass ein Engel uns erscheint und uns direkt sagt, wer das ist, werden wir natürlich uns Zeit nehmen, mehr Zeit für diese Person und als das hier der Fall ist. So, Gott erweckt demütigen Glauben und erweckt das Verlangen, getauft zu werden. Und das sehen wir hier. Und interessant ist, und das müsst ihr euch vorstellen, dieser Kämmerer, er hat keine Zeichen und Wunder gesehen. Nichts dergleichen. Überhaupt nichts. Wisst ihr, was ihn zum Glauben geführt hat? Einfach das Wort. Einfach die Verkündigung. Das reine Wort. Und so bewirkt das Gott in uns, dass wir diesem Wort vertrauen. Und das ist ja nicht irgendein Wort gewesen, sondern das Wort von dem Sühneopfer Jesu Christi. Das bedeutet, er muss verstanden haben, dass er diese Sühnung braucht. Dass er diesen Retter braucht. Das bedeutet, hier ist Buße geschehen. Er hat seine Sünde eingesehen und hat verstanden, dass er einen Retter braucht. Er hat rettenden Glauben empfangen. Er hat verstanden, ich brauche die Vergebung. Ich brauche dieses Lamm. Und dann, was wird in ihm bewirkt? Das Verlangen, getauft zu werden. Ich erinnere mich, als ich durch Gottes Gnade zum Glauben gekommen bin und ich hatte keine Gemeinde, betete ich jeden Tag darum, Herr, führe mich zur Taufe, weil ich dieses Herzensverlangen hatte. Wer glaubt, wünscht sich, getauft zu werden. Und hier sehen wir auch, wie demütig dieser Mann eigentlich ist. Ich meine, er war einer der Obersten, der Finanzminister sozusagen. Und irgend so ein fremder Typ, irgend so ein Niemand, den bittet er, ihm die Schrift zu erklären. Seht ihr, dass Glaube auch immer was mit Demut zu tun hat? Dass man sich eingesteht, dass man nicht alles weiß, dass man nicht in jeglicher Hinsicht richtig lebt, sondern dass man sündig ist, unwissend, dass man Gott braucht? Dass man so begierig ist nach Wahrheit, dass man auch zulässt, dass irgend so ein Philippus einem das erklärt? Seht ihr, das ist rettender Glaube, sich zu demütigen, Buße zu tun, auf Christus zu schauen. Er wird getauft oder noch bevor die Taufe jetzt vollzogen wird, gibt es einige wenige griechische Handschriften, die noch etwas hinzufügen. Nämlich dieser Vers, wo es heißt, was hindert es mich, getauft zu werden? Und Philippus sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt. Er beantwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So, das ist in den meisten griechischen Handschriften nicht drin. Die Frage ist, und die Wissenschaftler haben darauf eigentlich eine recht simple Antwort, warum ist das bei manchen angefügt worden? Nun, es ist aus dem 2. Jahrhundert angefügt worden, weil, so sagen die Wissenschaftler, das war die Taufformel in der alten Kirche. Das heißt, bevor du getauft wurdest, wurdest du gefragt, ja, wenn du von Herzen glaubst, ist es erlaubt? Und die Antwort ist, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das heißt, wir können dankbar sein, dass in einigen Handschriften das zugefügt wurde, weil das ist ein Beleg dafür, dass in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten nur die getauft wurden, die tatsächlich gesagt haben, ich glaube. Ich meine, das Zeugnis der Schrift ist eindeutig, aber hier haben wir nochmal einen außerbiblischen Beleg sozusagen, wo deutlich gemacht wird, dass es nur für die erlaubt ist, getauft zu werden, die auch glauben an den Herrn Jesus Christus. Also der Wagen hielt an, Sie stiegen aus und jetzt hört einmal, sie gingen ins Wasser hinab. Und das ist die biblische Weise, getauft zu werden, ihr Lieben. Dieser Mann, dieser Kämmerer, war ein wohlhabender Mann. Und du kannst davon ausgehen, dass als er durch die Wüste gefahren ist, dass er viele Wasserschläuche dabei hatte. Er hatte Wasser dabei. Er hätte, wenn das die biblische Taufe wäre, sich ein bisschen besprengen lassen können von dem Philippus. Wäre gar kein Problem gewesen. Das hätten sie nicht an eine Wasserstelle kommen müssen. Aber seht ihr das hier? Sie gehen ins Wasser hinab. Das ist ein bisschen mehr Wasser als ein paar Tropfen. Das griechische Wort für Taufen heißt untertauchen, wörtlich. Er wird untergetaucht, so wie wir das gleich tun wollen. Wir gehen hinein ins Wasser. Und hier sehen wir, Taufe ist nichts Nebensächliches. Irgendwie wurde das in dem Gespräch thematisiert, dass dieser Wunsch da war, sich taufen zu lassen. So, und das fünfte, letzte, was ich sagen möchte, ist, Gott schenkt Freude. Alle, die er zum Glauben geführt hat, denen schenkt er Freude. Habt ihr das gelesen? Obwohl der Philippus von seinen Augen einfach entrückt wird, da ärgert er sich nicht, da fängt er dich an zu weinen oder irgendetwas dergleichen. Das heißt hier, er zog seinen Weg mit Freuden. Durch Gottes Führung, durch Gottes Wort, mittels eines Menschen, der zum Glauben geführt, wird getauft. Und das bringt ihm große Freude. Der Kämmerer zog seines Weges voller Freude. Nun, das muss noch erwähnt werden, dieser Mann war ein kastrierter Mann, er war ein Eunuch. Wahrscheinlich deswegen, weil er über viel Geld gesetzt war, wollte man sicher gehen, dass ihn niemand verführen kann. Ja? Dass er klar denken kann. Aber die Sache ist die, er war ja ein Mann, der erkannt hat, dass der Gott der Juden, der einzig wahre Gott ist. Und sicherlich hat er sich gewünscht, ein Teil des Gottesvolkes zu sein, deswegen ist er da auch hingereist. Aber ein Eunuch durfte das nicht. Wir lesen in der Bibel, dass ein Eunuch nicht in den Tempel gehen durfte. Der wurde von den Juden nicht akzeptiert. Das heißt, er hat sich aufgemacht, diese lange Zeit, hat versucht, irgendwie Gott zu finden, Teil des Gottesvolkes zu sein und musste gerade wieder abreisen. Ihr könnt davon ausgehen, dass er traurig war. Ihm war der Weg verschlossen. Aber in demselben Buch, in dieser Schriftrolle, die er sich gekauft hat, da gibt es noch eine andere Stelle. Ein paar Kapitel weiter. Da ist die Rede von Eunuchen und was der Herr eines Tages tun wird. Hier heißt es im Kapitel 56, so spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar wird. Das ist die Rede von Jesus. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendwas Böses zu tun. Und jetzt hört er mal. Und der Sohn der Fremde, das war dieser Äthiopier, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe. Und woran hat Gott mehr gefallen als an seinem Sohn Jesus Christus? Und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter, denn die können Eunuchen nicht bekommen. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Ewiges Leben. Versteht ihr das? Das, wonach sich dieser Mann so lange gesehnt hat und traurig nach Hause fahren musste, ist auf dem Rückweg plötzlich gekommen in Gottes unverdienter, souveräner Gnade. Das Heil ist gekommen zu diesem Eunuchen, so dass er nicht halb oder gar nicht zu Gottes Volk gehört, sondern ganz aufgenommen in Gottes Haus. Und das ist es, was die Taufe symbolisiert. Du gehörst von nun an dem Herrn. Du bist sein. Sein Tod gilt dir. Du bist mit ihm gestorben und begraben. Seine Auferstehung gilt dir, du bist mit ihm auferstanden zum neuen, zum ewigen Leben. Das ist, was die Taufe aussagt. Ich bin reingewaschen von meinem alten, sündigen Leben. Ich erstehe auf zum neuen Leben mit Jesus Christus. Ich habe ein reines Gewissen um der Auferstehung Jesu Christi willen. Ich habe viel Grund, mich zu freuen. Und seht einmal, man tauft sich nicht selbst. Man wird getauft. Und das drückt aus, man rettet sich nicht selbst, man wird gerettet. Wer sich taufen lässt, bekennt, dass die Rettung das Werk des Herrn ist. Das wünschen wir dir heute, Juliane. Dass wenn Juliane heute in die Lahn geht, in das Wasser, dass sie zurückblicken kann und sagen kann, es ist alles die Gnade des Herrn. Er hat alles durch seine Hand so geordnet und so geführt. Er hat alles vorbereitet. Er hat mich suchend gemacht über diese Jahre hinweg. Bis zu dem Tag, wo er mir seinen Boten, sein Wort gebracht hat. Dass ich es hören durfte. Glauben empfing, gerettet wurde. Und nun habe ich diesen Wunsch, mich taufen zu lassen. Mich taufen zu lassen, denn er hat mich gerettet. Ich will zu ihm gehören. Denn Juliane, du bist geschaffen zu Gottes Ehre. Er hat dich gerufen. Und keiner durfte das zurückhalten. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja gemacht habe. Mögest du heute diese Freude empfangen, wenn du aus dem Wasser vorsteigst. Weißt du, wenn du heute noch nicht glaubst und du noch kein Christ bist, nun dann erkenne doch, dass Gott alles so geführt hat und gefügt hat, dass du heute sein Wort hörst. Heute ist der Tag des Heils. Verhärte dein Herz nicht, wenn Gott heute zu dir spricht. Kehre um. Tu das, was Petrus sagte, als er predigte, tu Buße. Und lasse dich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung deiner Sünden. Nun, vielleicht glaubst du, aber du bist noch nicht getauft. Dann frage ich dich, was hindert dich eigentlich, dass du dich taufen lässt? Willst du vielleicht weiter an das festhalten, was die Bibel gar nicht als Taufe versteht, als Säugling irgendwie mit Wasser besprengt worden zu sein? Was hindert dich, dass du hinabgehst ins Wasser? Stirbst und auferstehst mit Jesus Christus. Vielleicht glaubst du auch und wurdest getauft. Nun dann, schau doch zurück und preise Gott für seine herrliche Führung in deinem Leben. Empfange neu diese Freude, als ob heute deine eigene Taufe wäre. Über das, was Gott getan hat, über das Heil, das er dir schenkte, wie er alles so geführt und geleitet hat, dass du errettet wurdest. Und ich will dir sagen, sei ein Philippus. Halte deine Augen auf an jeglichen Orten, wo du bist. Und wenn du merkst, nicht mit hörbarer Stimme, aber dass der Heilige Geist dich drängt im Inneren zu bezeugen, weil du nicht schweigen kannst von diesem Jesus. Dann bezeuge ihn. Halte das nicht zurück, was du weißt. Christus kannst du bezeugen an so vielen Orten, ob nun in der Wüste oder wie Jesus am Brunnen oder sogar am Kreuz hängt. Es gibt keinen unpassenden Ort. Bezeuge das Evangelium. Und gebrauche das Wort, kenne deine Bibel und erkläre sie Menschen. Nimm dir die Zeit, dich persönlich neben Menschen hinzusetzen, die Heilige Schrift mit ihnen zu lesen. Gott wird es segnen, auf dass Menschen zu Buße geführt werden, zum Glauben an Jesus Christus. Und dann ihren Weg ziehen, in Freude, wenn sie getauft wurden. Möge der Herr uns dazu alle gebrauchen. Und möge der Herr uns heute neu Freude schenken. Und ganz besonders dir, Juliane. Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit sei allein unserem Rettergott. Amen. Amen.